Sie jetzt, Erasmus Schäfer.
Danke. Ja, danke schön für die guten Worte. Stellen Sie sich bitte vor, Sie sind ja wohl in der Mehrheit Österreicher. Jetzt die Bundesrepublik Deutschland in den 70er und 80er Jahren, wenn Sie sich erinnern, es gab die große Friedensbewegung und es gab den Versuch oder auch die dann realisierte Absicht, neue Raketen zu stationieren in England, in den Niederlanden, in der Bundesrepublik, in Österreich glaube ich nicht, das war da draußen vorgelassen. Und es gab eine große Widerstandsbewegung, Protestbewegung gegen diese Raketen. Von der erzählt dieses Kapitel 1983 Bochum, ein riesengroßes Fußballstadion vom VfL Bochum, in dem fand die Abschlusskundgebung statt. Und den ganzen Tag war aber ein Friedensfest, auf dem alle Gruppen, die überhaupt beschäftigt waren, Kriegsdienstgegner und Rotes Kreuz und Wehrdienstverweigerer und alle, die damit zu tun hatten, die hatten da ihre Stände. Und das Bemerkenswerte war, ich erzähle das jetzt ein bisschen, weil ich es nicht alles vorlesen kann, es ist zu lang, dass sehr viele Künstler aus dem Showbusiness auch dabei waren. Alle die namhaftesten Künstler sind da aufgetreten auf 4 oder 5 kleineren Bühnen und dann am Abend in diesem großen Fußballstadion auf einer großen Bühne. Und dahin gefahren ist Anna Schaffner, das ist eine die Kulturredakteurin der Demokratischen Zeitung in Düsseldorf, und sie hat den Auftrag bekommen von der Redaktion, über diesen Tag zu berichten. Und außerdem aber ist ein Anruf in der Redaktion eingetroffen, dass die Redakteurin doch beim Stand der Nicaragua-Initiative vorbeikommen möchte, weil Ernesto Cardenal dort mit ihr sprechen möchte. Das ist die Situation. Sie ist dahin gegangen und dann war da offenbar ein Partisan, ein Nicaraguaner. So sah er jedenfalls aus. Und dann stellt sich heraus, dann spricht er sie plötzlich an mit ihrem Vornamen und es ist ihr Bruder. Es ist ihr Bruder, der seit 1977 verschwunden ist, also das ist das Jahr der Herbst, wo Bader-Meinhof und Schleyer zu Tode gekommen sind, und die Anna Schaffner war auch bei der Beerdigung der RAF-Terroristen auf dem Stuttgarter Friedhof und hat da nach ihrem Bruder gesucht, weil er war verschwunden. Er war verschwunden und sie hat ihn seitdem nicht mehr wiedergesehen und war völlig im Ungewissen über sein Schicksal und nahm schon an, er sei auf irgendeine Weise zu Tode gekommen und ist nun völlig überrascht davon, dass dieser jüngere Bruder wieder plötzlich aufgetaucht ist, und zwar in der Uniform eines Partisanen und auch mit einem entsprechenden Bart, so wie man Che Guevara oder Fidel Castro immer gesehen hat. Und sie haben ein erstes Gespräch geführt, aber dann sind sie wieder auseinandergegangen, weil eben auch die Anna Schaffner weiter ihren Auftrag erfüllen mussten. Und jetzt sind wir also schon gegen Abend dieses Tages. Und Anna ist erschöpft schon, liegt auf einer Wiese und reflektiert, was denn da passiert ist. Anna erinnerte sich an ihren Durst. Immer vergesse ich, die Lesebrille aufzusetzen. Sie erinnerte sich an ihren Durst, trank die Flasche halb leer. Der Rest mal flüssig übers staubige Gesicht, aufs Haar, bis in den Hals. Klappte die Lider runter, wohltätige Verdunklung auf den Netzhäuten. Dahinter, in der Denkanlage, Bilderfluchten, außerzeitlich, geschmeidig verwirrt, auf dem Teppich der Geräusche vom Festplatz, Musik, Lautsprecherstimmen und nah die der Besucher, friedliches Plaudern, Gelächter, unterlegt vom gleichmäßigen Brausen des Berufsverkehrs auf der Stadtautobahn. Mutter mit dem Kopftuch um den haarlosen Schädel, ihr vergilbtes, eingefallenes Gesicht, das lange Martyrium der Therapie. Aber trostlächelnd aus den hervorgetretenen, immer noch schönen Augen, der Mann versteinert am Fußende des Bettes. Meine lieben Kinder, ich muss fortgehen für immer. Sterben hat sie nicht gesagt. Legt Rainers Patschhand in meine. Du bist schon groß, Anna. Versprich mir, dass du zu Rainer immer sein wirst wie eine Mutter, solange er das braucht. Das heilige Versprechen am Sterbebett. Hat er immer rausgeholt, der Alte, als Peitsche, wenn ich mal die Weltjugendfest spiele. Unmöglich. Klassenfahrt auch nicht. Angst vorm Einschlafen, das Tierchen. Geweint jahrelang, wie ein verlassener Hund ohne mich. Bei ihm im Bett bis zum Einschlafen spät. Auch schön warm, die Vertrautheit. Wir zwei zu Mutters Grab rumgesucht auf dem Ohlsdorfer Friedhof, Hand in Hand, Brüderchen und Schwesterchen verirrt im verhexten Gräberwald. Ob die nachts alle rauskriechen aus der Erde zum Totentanz? Und oft, ob Mutter nicht doch wieder nach Hause eines Tages vor der Tür? Würde mich immer noch heiraten, hat er schon mit 16 gesagt. Von wegen Mutter. Musste es baden, das Böckchen, einseifen, waschen. Mit 14 fing das an. Oder schon vorher? Mit seinem niedlichen Steifen. Dass ich den waschen sollte. Hab ihm gezeigt später, wie das geht, das Onanieren, aber nicht mehr gewaschen. Hat mich auch angemacht, ihn zu berühren, den jungen Apoll. Komplexe. Nicht zu knapp. Die Eifersucht von ihm. Oder was das war, als ich den Martin mit nach Haus... So lange die Türen geknallt und das Radio volle Lautstärke, bis der abgehauen ist. Szenen, mein Gott. Als ich den Mumps, als ich den Mumps, ist er zu mir ins Bett, mich trösten. War schön, wie er mich gestreichelt hat. So ein Kerl in der Hose. Hab ihn nicht rangelassen, vielleicht blöd, diese Vorurteile. Aber der Terror seines Vaters, wie er das spitz. Ob ich das der Mutter am Sterbebett... Nur meinetwegen hätte Rainer keine Freundin. Absurd. Er wollte ihn ins Internat stecken. Weiß bis heute nicht, ob er bloß auf seine Stieftochter spekuliert hat. Wollte lieber ich wegziehen. Das Gesicht von Rainer werde ich nie vergessen. Die Schule hinschmeißen, 3 Monate vorm Abitur. Als Matrose anheuern, völlig von der Rolle. Konnte ich doch nicht verantworten. Die Abi-Feier war das letzte zusammen. Hat nur mit mir tanzen wollen. So schön war das noch. Und ich hab's ihm nicht sagen können von dem Vertrag. Hab's nicht übers Herz gebracht. Gott, ja, der Bruch. Wollte ich ihn denn verlassen? Abstand gewinnen. Für ein Jahr nur. Probezeit in Köln. Nicht aus der Welt schließlich. Dass er sich eine Freundin findet. Vielleicht hat er bei den Partisanen gelernt, was Trennung heißt, ohne Abschied. Bruch gegen Bruch. Sind wir da quitt jetzt? Blöder Gedanke, quitt. Aber da könnte was dran sein. Ob er das ernst meint, mitkommen zu den Nickers? Flachs. Ich muss ihm erzählen, wie ich ihn überall gesucht habe. Überall ist übertrieben. Die Horrorbeerdigung der Stammheimer in Stuttgart, wo er so lange in Tübingen, vielleicht war er bei den Vermummten und hat mich gesehen sogar. Ist egal jetzt alles. Der Name ist auch egal. Hauptsache er lebt. Verdammt fremd, aber doch Raoul. Raoul. Fidel wäre mir lieber, Rainer. In der Friedensstraße herrschte weniger Gedränge als am Mittag. Aus einiger Entfernung schon erblickte Anna die schwarz-roten Fahnen und gleichzeitig brachten die Bratgerüche ihren Magen mehrmals zum Knurren. An den Informationsständen nur noch einzelne Interessierte. Sie sah den bärtigen Guerillero im Gespräch mit den 3 anderen vom Nicaragua-Büro, beobachtete ihn eine Weile, seine lebhaften Gesten. Der kräftige Brustkasten unter der Uniformbluse, die stark behaarten Unterarme, ziemlich üppige, offenbar kaum beschnittene Braunbart, alles unbekannte männliche Einzelheiten an dem vor knapp 10 Jahren aus ihrem Blickfeld entschwundenen Jüngling. Sie wunderte sich, dass sie sich so wenig wunderte über die eben noch vor ein paar Stunden geschehene Auferstehung ihres kleinen Bruders von den Verschollenen. Gehört er zu uns? Noch? Wieder? Nicht zu denen dort drüben im Dschungel, deren Botschafter er ist? Als er ihr zuwinkte, trat sie zum Tisch, lächelte offensiv. Hallo, ihr Nickers, habt ihr schon gehört? Über 20.000 Unterschriften, allein heute. Mindestens ein 50 stammen von uns, behauptete die Gerda. 2 komplette Listen haben wir abgeliefert. Aber was für uns noch wichtiger ist, was ihr ruhig schreiben könnt, unser Kompa Raoul hat 3 SDRJler und 2 von den Falken für die nächste Solli-Brigade nach Esteli geworben. 3 aus Freiburg und 2 Dortmunder. Toll, gratuliere. Dann könnt ihr den Genossen hier wohl jetzt entbehren, damit ich ihm im Stadion die Künstler vorstelle. Die Massen strömen schon. Nehmt ihn ruhig mit. Das Abbauen schaffen wir locker allein. Lo importante, Raoul, si quieres volver con nosotros, es que encuentres nuestro coche. No hay problema, sagte Rainer. ¿Cuándo se van? Ja, wann? Fragte sie die beiden anderen. Um 12? Dann müsste alles vorbei sein. Die nickten einverstanden. Pues hasta entonces, Raúl. Mucho diversión. Anna schleppte den Bruder erst zum Stand der Vietnamesen, wo noch nicht alle exotischen Futtermittel erschöpft waren. Er hatte auch einen Bärenhunger. Sie ließen sich 2 üppige Portionen gebratenen Reis mit Huhn und Gemüse aus der Wagenradgroßen Pfanne auf Pappteller schöpfen. Kauend fragte sie Rainer, weshalb die am Stand mit ihm Spanisch, obwohl er doch, ja, komisch, nicht? Sie wollen immer üben. Waren alle schon in Nicaragua, wollen wieder hin. Und wie hast du ihnen deine Deutschkenntnisse erklärt? Sie wissen, dass viele Nickers in Europa studiert haben, ehe sie zu den Sandinisten abgetaucht sind. Ich stamme von der deutschen Kaffeepflanzerfamilie ab, bin 2-sprachig aufgewachsen, war das schwarze Schaf der Familie. Sie hatten den Streit beim Mittagessen satt, deshalb haben sie mich zum Studium für ein paar Semester nach Tübingen geschickt, wo ich zum Beispiel auch die Redakteurin von der Demokratischen Zeitung kennengelernt habe. Also die Anna. Ach, plausibel, sagte Anna. Und, hast du was erfahren wegen dem Interview mit Kardinal? Das kann ich erst morgen klären beim Hermann Schulz. Wird schon klappen irgendwie. In dem Geschiebe und Gedrängel vor den Einlässen zum Stadion war ein ruhiges Gespräch unmöglich. Anna fasste Rainers Hand, lachte, damit du mir nicht gleich wieder verloren gehst, und ließ sie auch nicht los, als sie endlich das Tor passiert hatten, an dem nicht mehr kontrolliert wurde. Mit dem Strom durch den Zugangstunnel ins Innere des Stadions gespült, verharrten sie, staunend über die Weite der Arena, an deren Stirnseite die Bühne, die seitlichen Ränge schon bis weit über die Mitte menschengefüllt. Vor der Bühne, auf dem mit Planen abgedeckten Spielfeld, hatten sich Tausende gelagert, aber zwischen ihnen noch viel Bewegung durch die ankommenden Platzsucher. Sie entschieden sich für die Tribüne. Auf halber Höhe zog Anna den Bruder durch die lehnenlosen Bankreihen bis zu den besetzten Plätzen. Kaum hatten sie sich ächzend niedergelassen, waren sie schon umgeben von den Nachfolgenden, doch mit Abstand genug, um die verschwitzten Häute ausdünsten zu lassen. Die Luft unter dem Tribünendach war kaum abgekühlt. Der tags aufgeheizte Beton strahlte Wärme ab. Die oberen leeren Reihen der östlichen Tribünenseite lagen noch in gelblichem Sonnenlicht. Ein schnell schmaler, schrumpfender Farbstreifen. Anna stellte keine bekannten Gesichter in ihrer Nähe fest. Viel geschäftige Bewegung noch beim Einsortieren der Kinder, der Rucksäcke, der Kissen und Wasserflaschen, bis sich die Aufmerksamkeiten allmählich von der Einrichtung im Umfeld entspannt in die Ferne zum Geschehen auf der Bühne richteten. Herumflatternde Gesprächsfetzen noch, Zurufe über die Bankreihen, Gelächter, Erleichterung nach den überstandenen Einlassstrapazen. Die Personen auf der schwarz ausgekleideten mächtigen Bühne waren nur unscharf zu erkennen, trotz des zusätzlichen Scheinwerferlichts. Aber die Akustik schien auch hier oben ausgezeichnet. Die Musik kam so laut an, dass Annas Unterhaltung mit dem Bruder sich weiter auf ein paar Verständigungssätze beschränken musste. Der Mann am Mikrofon, angekündigt als Betriebsratsvorsitzender der Bochumer Opelwerke, sprach von den in dieser Stadt erlebten Schrecken des letzten Kriegs und berichtete im Namen der Friedensinitiative der Opelaner, dass sie den Schwur von 1945, nie wieder Krieg, jetzt mit der Unterschrift Sammlung in der Belegschaft bekräftigt hätten. Arbeiterbewegung und Friedensbewegung müssten verschmelzen zu einer gewaltigen Protestflut gegen den Wahnsinn der Stationierung immer neuer, gefährlicherer Atomwaffen in diesem Land und aber auch gegen den zunehmenden Export von Rüstungsgütern durch deutsche Firmen in alle Welt, wo sie zur Unterdrückung der nach Befreiung von Imperialismus und Kolonialismus strebenden Völker dienten. Als er zurücktrat vom Mikrofon im durch das Stadion rauschenden Beifall an den breiten Tisch im Hintergrund der Bühne, sich zu den anderen Rednern setzte, die nächste Gruppe an den davor aufgebauten Mikros sich vorbereitete, sagte Anna: "Wird ein langer Abend werden, wenn die alle sprechen wollen. Und die 50 oder wie viele Musiker, die angekündigt sind, die Creme der Deutschen. Was sag ich, der internationalen Friedensbewegung kriegst du heute geliefert." "Und weißt du", sagt Rainer, "woran mich das alles erinnert? Diese Begeisterung, dieses freudige Wir-Gefühl an den 19. Juli vor 3 Jahren in Nicaragua, als die Frente in Managua eingezogen ist, nach Somozas Flucht. Hunderttausende, die ganze Bevölkerung der Hauptstadt hat uns erwartet, sogar auf den Dächern der Kathedrale, wie gespickt mit jubelnden Menschen die riesige Kirche." Die Lautsprecheranlage brachte ihn zum Schweigen. André Heller brachte die Grüße der österreichischen Friedensbewegung, wünschte aber Millionen Aufständische hier statt der Hunderttausende. Linke und Rechte, eine Volksfront, da kein Franz Josef Strauß in der Stunde der Wahrheit sich schützend über die rechte Hälfte des Landes werfen würde. Und auch die ungeheure Bedrohung der Friedenswilligen durch die kommunistischen Unterwanderer, das Abschreckungsgespenst eurer Regierung, ließe sich einfach halbieren, indem jeder Protestant einen weiteren mitbrächte auf die Straße zu Sitzstreiks, Hungerstreiks, Kasernenblockaden. Hannes Waders Lied an den toten Soldaten sparte nicht mit Schreckensbildern von den vergangenen und zukünftigen Schlachtfeldern der Weltkriege. Der populär sentimentale Sound seiner Melodie ließ viele mitsingen bei seinem Refrain: "Ja, und dich haben sie schon genau so belogen, so wie sie es heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben." So viel Schmalz an der Suppe fand Rainer doch verdammt unappetitlich, vorsichtig gesagt. Viel von der Sorte könnte er nicht verknusen. Der türkische Arbeiterchor mit seinen rauen, kämpferischen Stimmen und Liedern erdete die Gefühle wieder stärker in der politischen Wirklichkeit, auch weil der Vorsänger in fast akzentfreiem Deutsch von seinem Land als dem militärischen Bollwerk der NATO im Südosten Europas sprach. Anna betrachtete den strengen Ernst auf dem Gesicht ihres Bruders. Gegen die Türken bringt er keine Einwände vor, vielleicht die Verwandtschaft der Bärtigen, obwohl eher die Kurden ihm nahe sein müssten, die in den Bergen und im Untergrund kämpfen. "Raul, sag mal, bist du jetzt Deutscher mit nicaraguanischem Pass oder Nicaraguaner mit deutscher Muttersprache?" Der lachte ein bisschen, sang leise an ihrem Ohr: "Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma." "Ich bin Internationalista, Anna, wie Che Guevara." Sie nickte: "Ja, klar, hätte ich mir denken können." Das Innere des Stadions war mäßig erhellt, im Gegensatz zur stark ausgeleuchteten Bühne, sodass die entzündeten Feuerzeuge der Besucher deutlich zu erkennen waren, als Katja Epstein Pete Seegers altes "Sag mir, wo die Blumen sind" mit Grüßen an die amerikanische Friedensbewegung sang. Auch auf den Tribünen flammten Feuerzeuge auf und schon erste funkensprühende Wunderkerzen. Ich vergesse heute ständig, dass ich hier einen Arbeitsauftrag zu erfüllen habe, erklärte Anna, als sie ihren Stenoblock aus der Tasche holte, sich Notizen aufschrieb. Meinetwegen? Natürlich deinetwegen. Aber das macht nichts. Als nach der blonden Eppstein die Bühne sich füllte mit den altvertrauten Barden des Ostermarschs, Degenhardt, Süverkrüpp, Wader, die kraushaarige Fasia und der weißbärtig gebleichte Hüsch, verstärkt durch Konstantin Wecker, André Heller, die Schauspielerinnen Erika Pluha und Angela Wickler, Solisten alle, die sonst allein Säle mit Hörlustigen füllten und hier nun, jenseits aller Starallüren, gemeinsam das Brechtsche Solidaritätslied anstimmten. Da rauschte die Begeisterung und das Mitsingen gleich in das Vorwärts und nicht vergesse, worin unsere Stärke besteht. Doch die eislersche Melodie duldete keine Sentimentalität, keine Wunderkerzen. Dieses Lied wirkt wie ein Lichtgeber, ein Generator, der seinen Sängern und Hörern Stromstöße in Herz und Hirn jagt. Eine sinnliche, aber kluge Kraft löst es aus, die in diese 70.000 Körper und Köpfe einströmt. Woher denn? Nicht von den elektronisch verstärkten Sängerstimmen auf der Bühne. Es ist, dachte Anna Schaffner, die zu Wort und Ton eingeschmolzene Erfahrung der Arbeiterklasse und zugleich ihre entschlossene Hoffnung, ihr Optimismus. Reden es die Völker selber, werden sie schnell einig sein. Die einfache Wahrheit. Jetzt ledig aller Verstellungen, Lügen, Irrwege der Alltage. Es könnte doch starten jetzt das Stadion. Wie die bunten Ballons sich erheben in die Luft, beflügelt von diesen widerstandswilligen, zukunftsträchtigen Menschen, losfliegen, über das Land, niedergehen, in Bonn den Bundestag überfluten, die neuen revolutionären Volksgesetze erlassen mit überwältigender Mehrheit, den Frieden der Völker verkünden, die Herrschaft der Gerechtigkeit und Weisheit, die Erfüllung der Sehnsüchte aller großen Zukunftsdenker des Geschlechts gegen die Gewalttäter und Unterdrücker. Ach, Rainer, Raoul, was denkst du, steckt nicht der Aufstand in diesem Lied, die Revolution, wenn es aus tausenden Herzen gesungen wird? Wie viele der Sänger, glaubst du, fragte der zurück, sind bereit mitzukommen nach Nicaragua, die Revolution zu verteidigen, wo sie keine Utopie mehr ist wie hier in diesem Deutschland? Anna wagte keine Antwort, schwieg. Auf der Bühne räumten die Sänger das Feld für eine neue Gruppe. Miriam Makeba wurde angekündigt mit ihren afrikanischen Musikern. Rainer fragte in die Pause, Anna, musst du den ganzen Abend hier sitzen? Wir haben noch mindestens 5 Jahre zu erzählen. Nein, du hast recht, komm. Außerhalb des Stadions, auf dem Weg in den Revierpark, bestürzte sie übergangslos die Menschenleere, die Wörterleere, die von den entfernten Motorengeräuschen der Stadt und dem manchmal aus dem offenen Stadion in den Nachthimmel hochschäumenden Beifallsrauschen durchstreift wurde. Rainer griff leicht die Hand seiner Schwester. Sie schritten über den vom halben Mond kaum erleuchteten Festplatz vorbei an den ersten, jetzt leblos leeren Bühnen. Niemand folgte ihnen. Neben der größten, halb von Zeltbahnen überdachten, von der sie am Nachmittag die Faranduri gehört hatten, fanden sie eine Bank mit Mondblick. Schon fühlbar die nächtliche Abkühlung unter dem offenen Himmel, ausgehend auch als belebender Duft von den atmenden Bäumen am Rand der vor ihnen liegenden Wiese. Die Sandwege und Gebäude strahlten noch die Hitze des Tages merklich zurück. Anna hängte sich ihre Strickjacke über die Schultern. »Frierst du?« »Noch nicht«, sagte sie, rückte aber nah an seinen Körper. »Du hast mehr Wärme.« Ihre vergangenen Jahre lagen vor ihnen. Gebirge, massiv, ohne bekannte Wege als Einstieg. Geahnte Gefahren. Am Mittag in der ersten Freude des Wiedersehens waren die Worte, die Fragen gesprudelt. jetzt die Befangenheit. Aber Anna empfand die im Schweigen verrinnende kostbare Zeit, raffte sich auf zu einem ersten Schritt. Rainer, sag, welche Gefühle hast du zwischen diesen Menschen im Stadion? Er antwortete nicht sofort. Einsam, sagte er. Sehr einsam, sehr fremd. Ich habe versucht, mir vorzustellen, was passiert wäre, wenn ich mir auf der Bühne das Mikrofon geschnappt hätte und ihnen berichtet, was die wirklichen Volkskämpfe sind. Wie himmelweit entfernt von ihrer kostenlosen revolutionären Romantik. Ohne dich neben mir hätte ich es nicht so lange ausgehalten. Anna, mit Denkpausen. Ja, Rainer, ich glaube, ich verstehe das. Obwohl, liegt nicht auch eine große, eine alte Kraft in den Kampfliedern? Eine Vergewisserung des gemeinsamen Widerstandswillens? Dieses Solidaritätslied von Brecht, ich finde es einfach großartig und absolut antiromantisch. Habt ihr in Nicaragua nicht gesungen? Doch, Anna, ja. Manche Kompas hatten sogar ihre Gitarre bei sich. Aber unbedingt auch das Gewehr, das ist der Unterschied. Anna schwieg. Das Singen, wenn wir nicht in Gefahr waren, entdeckt zu werden, hat uns geholfen. Gegen die Langeweile in der Wildnis. Die war wohl fast schrecklicher als der Kampf. Lähmend, kräftezehrend. Kein Buch, kein Radio, keine Zeitung. Nur die paar immer gleichen Gesichter von Menschen, die du dir nicht ausgesucht hast. Kaum Hygiene, keine Seife, keine Zahnpasta, kein Papier. Die Uniform, die Unterwäsche dreckig, verschwitzt wochenlang am Körper. Die Hitze oder Regen tagelang. Die Kälte nachts in der Hängematte. Und Hunger oft. 100-mal das Gewehr, die Pistole reinigen. Posten stehen, allein nichts um dich als dieser undurchdringliche Regenwald, in dem du schon am Tag keinen Meter weit sehen kannst. Nur horchen auf ein ungewohntes Geräusch in der geräuschevollen Natur, stundenlang. Und die Mücken, Anna, denen du ausgeliefert bist, die dich auffressen, dir beim Scheißen den Arsch zerstechen. Die Haut möchtest du dir vom Leib kratzen und darfst nicht, damit es keine Infektion gibt. Den Campesinos in der Frente hat das nicht so viel ausgemacht, die waren immun. Aber für die aus den Städten kamen, die Studenten, Bürgerkinder, für die war der Urwald das reine Überlebenstraining. Und für uns Internationale, viele waren wir nicht aus Europa, kein Dutzend, für uns war das Überleben in diesem Klima schon der Krieg. Was gab es denn zu essen, wenn es was gab? Bohnen, Bohnen, Bohnen. Wovon die Bauern seit Jahrhunderten leben. Wenn wir Glück hatten mit Reis und Kochbananen, Fleisch fast nie. Die im Norden haben Affen geschossen und gebraten, sahen aus wie Babys am Spieß. Für uns im Süden war es nicht ganz so grausam wie für die Compañeros in den Bergen an der Nordfront, weil Honduras und Salvador, die waren mit zu Musa und sind mit den Gringos ein Herz und ein Arsch. Die Costa Ricaner, ihr Präsident, weiste sicher, hat stillschweigend mit den Sandinisten sympathisiert. Der hat geduldet, dass wir hinter der Grenze Lager und sogar Krankenstationen für unsere Verwundeten haben konnten und Nachschub von Panama durchgeschleust wurde. Für uns waren die Sümpfe der Feind, auch der Freund, weil auf dem Rückweg von einer Aktion gegen die Guardia ließen die keine Spuren. Aber du bist gewartet, knietief, hüfttief im Wasser, hattest oben die Mücken und unten die ausgehungerten Blutegel, fingerdick und lang die Biester. Und ewig die nassen Stiefel, Blasen und Fußpilz, stundenlang marschieren, was heißt marschieren, dich durchschlagen durch die Wildnis. Ich noch mit einem Verwundeten auf dem Buckel, das Gewehr sowieso. Ich war der Stärkste in unserer Gruppe, hatte die Nikas ausgebildet, musste sowas wie Vorbild sein. Ausgebildet hast du die? Nicht umgekehrt? Klar, Anna. Ich bin von Portugal erst nach Kuba. Habe ich das nicht gesagt? Von dort nach Panama. Die kubanischen Genossen hatten genug Erfahrung im Guerillakampf. haben die Aufstandsbewegungen unterstützt, nicht nur mit Waffen, auch mit ihren eigenen Kämpfern, wie im Kongo, in Angola. Es gibt genug Kubaner afrikanischer Abstammung. Und bei uns haben Latinos aus Kuba mitgekämpft. Du kannst dir nicht vorstellen, wie grausam, wie skrupellos die Unterdrückung im letzten Jahr vor unserem Sieg gewesen ist. Schulbusse haben die Nationalgardisten in den Städten gestoppt, alles raus und in den Straßengraben und die Jugendlichen erschossen. Wahllos, nur weil sie 14, 15 Jahre alt waren. Ehe sie die Bauern umbrachten, haben sie vor ihren Augen die Frauen vergewaltigt und den halbwüchsigen Kindern die Hälse durchgeschnitten. Tollwütige Hunde, besonders die Prätorianer Garde Somosas, von Israelis und Gringos ausgebildet, von seinem Sohn geführt. Der schiere Terror. Unfassbar, Rainer. Und wir haben davon nichts gewusst, fast nichts. Weil das kleine Land überhaupt nicht auf eurer Landkarte vorhanden war. Ich glaube, erst als eine Gruppe unserer Kämpfer das Parlament in Managua überfallen hat, alle Abgeordneten als Geiseln, Verwandte von Somoza dabei, der musste unsere Gefangenen freigeben und den Aufruf der Fremde übers Radio verlesen lassen. Da hat die westliche Welt die Augenbrauen hochgezogen. Daran erinnere ich mich, die tolle Aktion, haben wir berichtet. Sogar der Carter hat einen Brief geschrieben an Somoza, dass er gefälligst die Menschenrechte garantieren soll, sonst müssten sie die Waffenhilfe einstellen. Haben wir natürlich erst hinterher erfahren. Aber was ich erklären wollte ist, wegen diesen teuflischen Grausamkeiten der Somosisten sind viele junge Leute, auch Frauen, zur Fremde gestoßen. Die hatten eigentlich mit Kämpfen überhaupt nichts im Sinn. Aber ehe wir zu Hause wie Schweine abgeschlachtet werden, dachten sie, sterben wir lieber kämpfend gegen die Schlechter. Und hatten natürlich von nichts eine Ahnung, weder wie man ein Gewehr benutzt, noch von Disziplin in der Gruppe. Ein Beispiel. Ich hatte 7 Nachtwachen eingeteilt und als ich sie später kontrolliert habe, konnte ich 5 das Gewehr wegnehmen. So fest schliefen die. Kinder. Wie reagierst du da als verantwortlicher Offizier? Ich habe gelesen, in der deutschen Wehrmacht war das ein todeswürdiges Verbrechen. Ja, toll. Und wir anderen? Wir konnten solche Revolutionäre nicht mal nach Hause schicken. Aber im Kampf unter Beschuss, da musstest du die jungen Helden hindern, vorzustürmen, statt sich in den Dreck zu schmeißen und den Kopf einzuziehen. Und jetzt kannst du mal lachen, Anna, die Burschen haben mich echt mit Don angeredet. Sieh, Don Raul. No, Don Raul. 10 habe ich ihnen gesagt, somos compañeros, todos somos iguales. So steckt vielen im Hirn drin, dass jeder Weiße ein Herr ist, der ihnen Befehle gibt. Sogar in Kuba habe ich sowas noch erlebt. Nichts, was du erzählst, ist zum Lachen, Rainer. Ja, stimmt leider. Ich erspare dir die Bilder, die ich im Kopf habe. Anna strich ihm über den Arm, vorsichtig, wie versuchsweise das Fell bei einem unbekannten Hund und seufzend. Warum hast du das alles auf dich genommen? Bist du ein Abenteurer? Ein Schinderhannes, ein Robin Hood? Nein, rück nicht weg von mir, Rainer. Ich suche nach einem Schlüssel, um zu verstehen, wie mein geliebter, sanfter Bruder gelernt hat, auf Menschen zu schießen. Wie, Anna? Nein, warum? Du hast viel erzählt. Trotzdem, dein Weg bis hierher bleibt mir dunkel, geheimnisvoll. Nicht der äußere, obwohl der auch noch. Eigentlich hast du einen Romanstoff in Stichworten erzählt. Aber ich meine deine innere Entwicklung. Kann es sein, fragte er nachsichtig, dass deine anders verlaufen ist als meine? So anders, dass du mich nicht mehr übersetzen kannst in deine Erfahrung? Das erste Buch, aus dem du mir vorgelesen hast, nach der Märchenzeit, war Spartacus, der Sklavenfeldherr. Unvergesslich. Später hast du mir das Buch über die Rote Kapelle zu lesen gegeben, bist mit mir in den Film Viva Zapata gegangen, hast mir Bewunderung beigebracht für die schmächtigen Vietnamesen, unter welchen Opfern die für die Befreiung ihres Landes gekämpft haben. Erstaunt es dich, dass ich dabei nicht nur das Mitleid mit den Unterdrückten gelernt habe, sondern auch den Hass auf den imperialistischen Moloch USA und alle seine Stiefellecker? Mir fällt dazu Regis Debray ein, der Franzose, den sie in Bolivien eingesperrt haben, im selben Jahr, wie der Che gefallen ist. Vielleicht kennst du sein Buch über die Revolution in der Revolution. Der hat festgestellt, dass alle orthodoxen kommunistischen Parteien in Lateinamerika die Untergrundbewegungen und den bewaffneten Kampf abgelehnt haben. Sie wollten, war ihre Begründung, erst die proletarischen Massen in den städtischen Zentren zum Generalstreik führen, um die Herrschaft der Bourgeoisie zu stürzen. Ich glaube, die Moskauer haben die Linie vorgegeben, aber den Genossen in den Städten kam das gelegen, weil es sich in einem klimatisierten Gewerkschaftsbüro eben doch angenehmer sitzt als in einem Sumpf mit Blutegeln. Jeder Mann, und sei es ein Genosse, der sein Leben in der Stadt verbringt, ist ein Bürger, verglichen mit einem Guerillero, hat der Debray gesagt. Lenin ist jedenfalls nicht in der bequemen Schweiz geblieben, hat in Petersburg die Oktoberrevolution ausgelöst. Für mich war es unerträglich, von den weltweiten Safaris des Kapitals zu wissen, ihre blutigen Spuren überall zu erkennen und nichts dagegen zu tun, als für die Welt Hungerhilfe sammeln oder Tarifstreiks organisieren oder feurige Artikel schreiben. Wie deine Schwester, nicht wahr? Die Kommunisten in Nicaragua haben bis 4 Wochen vor Somozas Sturz auf Generalstreik gesetzt. Erst dann, als die militärischen Erfolge der Frente im ganzen Land greifbar waren, haben sie sich dem bewaffneten Kampf angeschlossen. Aber Rainer, doch nicht, weil sie lieber auf ihren Sesseln gehockt und zugeschaut haben. Das glaube ich nicht. Wie viele Kommunisten sind ermordet worden, ins Zuchthaus, ins KZ geworfen, überall auf der Welt. Warum denn? Weil sie Feiglinge und Opportunisten sind? Nein, sondern die gefährlichsten Gegner des Kapitals. Sind oder waren, Anna? Stalin hat die Weltrevolution aufgegeben und Trotzki umbringen lassen, wie zehntausende andere Revolutionäre. Ja, Rainer, ja, das ist die Tragödie des Sozialismus in der Sowjetunion, dass sie diesen Diktator so lange geduldet haben. Und trotzdem haben sie den Faschismus besiegt und den Vietnamesen geholfen und den Kubanern und den Befreiungsbewegungen in Afrika. Was wären die denn ohne diese Macht, die dem Imperialismus trotzt? Anna zitterte heftig vor Kälte, vor Erregung. Rainer legte den Arm um ihre Schultern. Ach, wie schrecklich, dass wir jetzt wieder so streiten. Sie war den Tränen nahe. Es tut mir leid, Anna, ich wollte das nicht, wirklich. Komm, lass uns zurückgehen zum Stadion. Vielleicht erwischen wir noch den Schluss der Vorstellung. Er schob seinen Arm unter ihren, zog sie sanft von der Bank. In das leise Knirschen ihrer Schritte auf dem Sandweg sagte sie: Wir haben einfach zu wenig Zeit, das ist es. Die Politik schlägt uns die Gefühle kaputt. Sind das keine Gefühle im Streit? Die falschen. Sie blieb stehen. Jetzt umarm mich mal, Rainer. Gut, aber fester, von Herzen. Sie gab ihm einen Kuss unter den stachligen Schnurrbart mit zärtlichen Lippen, befreite sich aus seinen Armen, griff seine Hand, zog ihn mit in einen lockeren Lauf zum Stadion. Keine 50 Meter, da stoppte sie schon, kurzatmig, lachte verlegen. Ich rauch wohl zu viel. Du musst mir noch erzählen, wie ihr mit den Partisaninnen gelebt habt, die jungen Männer und Frauen in der Wildnis. Später, Anna. Aber eins möchte ich dir jetzt noch sagen. Die sandinistische Revolution hat große Schwierigkeiten wegen der Kontras, die vieles, was wir aufbauen, zerstören. Wegen der amerikanischen Seeblockade. Auch im Innern, in unserer eigenen Regierung ist nicht alles Gold. Aber unumstößlich, das größte Erlebnis meines Lebens sind diese Tage vom 18. und 19. Juli 1979, als das Volk in Managua aufgestanden ist, hat wie in Paris die Bastille, den Palast von Somoza und die Kasernen der Guardia besetzt und die Guerilleros sind als die revolutionären Soldaten der neuen Staatsmacht in die befreite Hauptstadt eingezogen. Das war wie ein Rausch. Obwohl wir wie oft davon geträumt hatten. Es war unglaublich, dieser Sieg. Und alle unsere Toten waren dabei bei diesem Fest. Einfach ein riesiges, ein unermessliches Glück. Ach, Kerl, sagte Anna, voll Bewunderung. Ich beneide dich, dass du das erlebt hast. Im Stadion, als sie aus dem Durchgang ins Offene traten, sahen sie vor sich das tausendfache Leuchten und Glitzern der brennenden Feuerzeuge und Wunderkerzen. Ein warmer, ein freundlicher Schein in dem weiten Raum unter dem schwarzen Nachthimmel. Zwei Männer waren auf der fernen Bühne an einem Mikrofon zu erkennen, vor den im Halbrund hinter ihnen versammelten Künstlern und Musikern. Eine klare, ausdrucksvolle Stimme verteilten die Lautsprecher gut verständlich über den Tribünen. Wir müssen so stark sein, dass junge Männer und Frauen überall sich weigern, Waffen zu tragen. Stark genug, um sagen zu können, niemals, niemals wieder werden wir töten. Niemals wieder werden wir das Blut anderer vergießen, wo und wann auch immer. Stark genug, um der weltweiten Gemeinschaft der Wissenschaften, die ihre Verantwortung gegenüber der Menschheit nicht erfüllt, sagen zu können, wir geben uns nicht mehr dafür her, unsere wissenschaftlichen Fähigkeiten an multinationale Konzerne abzutreten. Wir lassen uns nicht mehr vom militärisch-industriellen Komplex für Eroberung und Unterdrückung einspannen. Das muss Dietmar Schönherr sein, flüsterte Anna, der die Rede liest, von Harry Belafonte. Wir geben uns nicht mehr dazu her, einem Staat zu dienen, der selbst nicht den höchsten Prinzipien dient, den Rechten der Arbeiter, der Frauen, den Menschenrechten. Der größere der beiden hochgewachsenen Männer neigte sich jetzt über das Mikrofon. We artists have to say the truth. Together with people everywhere, we will sing the songs of love and of brotherhood, songs of the victorious humanity. I give you my hand in this struggle. And now let us sing together the song Peace on Earth, which my friend Jake Holmes has written for this very occasion. Mit weit schwingenden, auffordernden Armbewegungen begann er in den Applaus hinein zu singen. Von den Musikern und dem Chor unterstützt. Und bei Peace on Earth wurde der Gesang von der Bühne von tausenden Stimmen aufgenommen und hymnisch verstärkt. Rainer wollte lieber los vor dem allgemeinen Aufbruch und Gedrängel, 10 vor 12. Anna begleitete ihn. Unterwegs fragte er unvermittelt, sehr beiläufig, Anna sagt, wie geht's Vater? Sie erschrocken. Das weißt du ja gar nicht. Er ist gestorben. Letztes Jahr im Sommer. Ach, gestorben, so. Warum? An seiner Leberzirrhose. Warst du bei ihm? Hat er nach mir gefragt? Erst zur Beerdigung. Wir haben uns kaum gesehen. Wenn ich in Hamburg war, habe ich ihn besucht. Da hat er natürlich nach dir gefragt. Der verlorene Sohn, hat er gesagt. Bist du jetzt traurig? Ich hatte ihn fast vergessen, Anna. Er war nicht mehr in meinem Leben. Mir ist er schon vor Jahren gestorben. Er war nie wichtig für mich. Sie ließ das stehen, ohne Antwort. Zielsicher fand er den Wagen der Wuppertaler auf der Kastruppe. Die warteten schon. Rainer umarmte seine Schwester, küsste sie noch einmal, strich ihr übers Haar, lachte sie an. Komm gut nach Haus, Anna. Und das für die Heimfahrt. Er drückte ihr ein gefaltetes Blatt Papier in die Hand. Grüße von Joconda Belli. Ich hab sie dir selbst übersetzt. Und vergiss nicht, wenn du beim Hammer Verlag anrufst, Raul Munoz. Niemand außer dir kennt einen Rainer. Si, compañero Munoz. Capito. Ich glaube, ich werde jetzt Spanisch lernen. Drehte sich um, ging mit schnellen Schritten hinüber zu den wartenden Straßenbahnen. Hinter Düsseldorf, als der Zug schon ziemlich geleert und die begeisterten Gespräche von Müdigkeit gelöscht waren, las sie den Text der nicaraguanischen Dichterin. Ich erkläre, dass es eine dritte Welt nicht gibt, dass unsere Völker weder rückständig noch unterentwickelt sind. Wir sind vielmehr schlicht und einfach ausgebeutet. Ich erkläre, dass die Welt der Asiaten, der Afrikaner, der Lateinamerikaner eine Welt unermesslicher Reichtümer ist. Sie wird aber jetzt erst unter Schmerzen geboren, nach Jahrhunderten der Unterdrückung, der Kolonisierung, des Neokolonialismus und anderer Übel der Menschheit. Ich erkläre, dass Träume möglich und wir Künstler ihre Hüter sind, die ewigen Schatzmeister der Träume und der Hoffnungen unserer Völker. Ich erkläre, dass wir alle Geschwister sind in dieser Welt, wir alle, die wir wahre Gerechtigkeit erstreben, trotz der Unterschiede und all dessen, was uns zu trennen versucht. Ich erkläre, dass wir die Pflicht haben, zu träumen, dass wir aber auch dafür arbeiten müssen, jene Träume zu verwirklichen, von denen unsere Poesie lebt. Ich erkläre, dass die ganze Welt ein Bienenstock ist und die einzige Art und Weise, mit der es uns Menschen gelingen kann, Honig für alle herzustellen, ist mit vereinten Kräften für den Frieden und die Poesie der ganzen Menschheit zu arbeiten. Anna Schaffner schloss die Augen, träumte lächelnd von ihrer Arbeit mit Worten wie denen der Dichterin und bärtigen Partisanen wie Raúl Muñoz.